unsere Herzen in deine Hand legen. Rühre du uns an durch das, was wir hören, durch das, was dein Geist in uns mitteilen möchte. Schenk es uns, dass wir uns nicht sperren und deinem Geist wehren. Schenk es uns, dass wir uns beschenken lassen durch dein Wort. Danke, Vater, dass du da bist und dass wir in deiner Hand sind und dass du der Chef hier heute Morgen bist. Amen. Wer weiß noch, was die Almut letzte Woche gepredigt hat? Weiß das noch jemand? Josua 5. Und da steht was? So ganz grob, jetzt nicht wörtlich. Der Engel des Herrn begegnet Josua. Josua steht vor Jericho mit seinem Volk, das er nun ja ganz frisch führen muss, und bekommt also von Gott Hilfe und Weisung zugesagt durch diesen Engel des Herrn. Und heute Morgen geht es nicht so sehr nur um Josua vor Jericho, sondern heute Morgen soll es darum gehen, dass das ganze Volk Weisung bekommt von Gott. Der Peter hat ja schon angedeutet, worum es heute geht. Es ist dieser Text aus Epheser 6, 10 bis 17, die Waffenrüstung Gottes. Und so wie das Volk vor Jericho steht und diese Stadt erobern soll, so stehen auch wir vor ja, ganz, ganz vielen Aufgaben in unserem Leben. Und letztendlich geht es darum, dieses Leben sicher und gut zu bewältigen und am Schluss den Siegespreis zu bekommen. Und das geht nicht, wenn man sich zwischendrin umdreht und nach Hause geht, sondern da muss man manchmal durchhalten und auch kämpfen. Und das ist heute der euch vom Inhalt her sicher bekannte Sinn. Ich lade euch trotzdem ein, zuzuhören. Vielleicht gibt es ja was Neues, was ihr noch nicht wisst, oder was, woran Gott euch wieder erinnern möchte, durch das, was in seinem Wort steht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Text aus Epheser 6, 10 bis 17. Und jetzt zum Schluss, und mit zum Schluss meint Paulus den Briefschluss, stärkt euch selbst durch Jesus, den Herrn, und in der Kraft seiner Stärke. Rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes, damit ihr feststehen könnt gegen die heimtückischen Angriffe des Zerstörers. Denn unser Einsatz richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die herrschenden Mächte, die Autoritäten, die Weltherrscher, die in dieser Finsternis ihr Unwesen treiben, gegen die Geistesmächte der Bosheit, die sich in den Himmelwelten aufhalten. Wenn man das anhört, das steht jetzt nicht mehr im Text, das ist so das, was mir in den Sinn kam. Wenn ich mir das anhöre, gegen wen wir da kämpfen sollen, dann kann einem schon ganz schön Angst und Bange werden. Darum zieht die gesamte Waffenrüstung an, die Gott für euch bereithält, damit ihr in der Lage seid, Widerstand zu leisten an dem Tag, an dem die Bosheit sich erhebt, und damit ihr dann, wenn ihr alles überwunden habt, immer noch aufrecht steht. Steht deshalb aufrecht und bindet euch den Gürtel um, der aus Wahrheit besteht. Zieht an den Brustpanzer, nämlich die Gerechtigkeit. An eure Füße legt als Schuhwerk die Bereitschaft an, die gute Nachricht vom Frieden weiterzutragen. Bei all dem nehmt auch den Schild des Vertrauens fest in die Hand, mit dem ihr in der Lage sein werdet, alle Feuerpfeile des Bösen abzuwehren. Setzt euch auf, auch den Helm, die Erlösung durch Gott, und ergreift das Schwert des Gottesgeistes, das ist das Wort Gottes. Leben in Gottes Kraft, so ist dieser Bibelabschnitt in der Übersetzung Das Buch von Roland Werner überschrieben. Daraus ist diese Übersetzung, die ich hier eben vorgelesen habe. Ihr wundert euch vielleicht auch, dass da Vertrauen und nicht Glauben steht. Luther formuliert das ein bisschen anders, aber ich fand das eigentlich sehr schön, wie er das hier übersetzt hat. Leben in Gottes Kraft, das klingt doch gut. Denn das ist genau das, was wir brauchen. Kraft zum Leben. Und deshalb sind wir unter anderem wahrscheinlich auch heute Morgen hier, um zu tanken. Kraft zu tanken für die Herausforderungen, die in der kommenden Woche auf uns zukommen. In der Schule, im Beruf, in der Familie und auch in der Gemeinde. Und dieser Abschnitt aus dem Epheserbrief will uns zeigen, woher wir diese Kraft bekommen. Und wenn wir sehen, gegen welche Feinde wir da zu kämpfen haben, wie gesagt, kann einem Angst und Bange werden. In diesem Text stehen also zwei Parteien gegenüber, die gegeneinander kämpfen. Fangen wir nochmal ganz vorne an. Da steht, stärkt euch selbst durch Jesus, den Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Punkt. Rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes. Das kann man so lesen und dann ist auch alles klar und deutlich. Man kann es aber auch so lesen, stärkt euch selbst durch Jesus, den Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Doppelpunkt. Und dann wird erklärt, was die Kraft ist, mit der wir uns stärken sollen, nämlich die gesamte Waffenrüstung. Und wenn man das so liest, dann wird auf einmal ganz deutlich, dass die Kraft, aus der wir leben, nicht die Waffenrüstung ist, sondern Jesus. Jesus ist letztendlich der Inhalt der Kraft, aus der wir leben sollen. Jesus als Gegenmittel zum Bösen sozusagen. Jesus, die Wahrheit. Jesus, der mich gerecht gemacht hat. Jesus, der mir den Auftrag gibt, das Evangelium weiterzusagen. Jesus, der meinen Glauben oder mein Vertrauen stärkt. Jesus, der mit seinem Wort mir Argumente gibt. Muss mir dann noch Angst und Bange werden? Sicher nicht. Aber dennoch sollen wir nicht leichtfertig sein, sondern ganz vorsichtig. Wir kämpfen mit gewaltigen Mächten, steht hier. Und wir sollen, auch wenn wir den Sieg Jesu voraussetzen, Paulus hier ganz ernst nehmen mit dem, was er uns mahnend sagt, was wir anziehen sollen. In der Lutherbibel, die uns sicher vertrauter ist, trägt dieser Abschnitt die Überschrift die geistliche Waffenrüstung. Das klingt für unsere Ohren vielleicht ungewöhnlich. Es klingt kämpferisch und militärisch und sogar martialisch, besonders in einer Zeit, in der seit dem 11. September sogenannte heilige Krieger einen ganz schlechten Ruf haben. Und das auch zu Recht. Es gibt Menschen, die im Namen Gottes zu Krieg und Gewalt aufrufen. Und da tun wir uns dann manchmal schon ein bisschen schwer mit dem Bild von einem Christsein im Kampf oder im Krieg. Aber in der Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde, sah das ganz anders aus. Im damaligen Römischen Reich wurde der Kaiser als Gott verehrt. Das war gesetzlich vorgeschrieben. Und wer davon abwich und anstelle des Kaisers Christus als Gott verehrte, der konnte von den Behörden gezwungen werden, vor der Statue des Kaisers öffentlich ein Opfer darzubringen. Und bei Weigerung drohte die Todesstrafe. Die damaligen Christen waren also durchaus gewaltsamen Anfeindungen ausgesetzt. Sie befanden sich in einer echten Kampfsituation. Ein großer Sprung, 1500 Jahre später, Martin Luther. Eigentlich war es da gar nicht viel anders. Als er die Bibel ins Deutsche übersetzte, musste er noch mit der Möglichkeit rechnen, als Ketzer auf dem Scheiterhaufen zu rechnen. Denn er hatte die offizielle kirchliche Lehre in Frage gestellt. Und dabei wollte er doch nur die Kirche reformieren. Er wollte zum Kern der frohen Botschaft von Jesus Christus zurückführen. Und so war auch Luther in dieser Kampfsituation. Und wohl deshalb hat ihn im Epheserbrief das Bild von der geistlichen Waffenrüstung so angesprochen und er hat es auch so überschrieben. Wir wissen ja, dass auch heute noch Christen gewaltsam verfolgt werden, wenn auch nicht in der Regel bei uns. Da gibt es auch Ausnahmefälle, wo das so ist. Wir denken gerade so an die jüngsten Ereignisse in diesen Flüchtlingslagern. Aber in vielen Ländern bedeutet es bis heute Lebensgefahr, wenn sich ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus bekehrt. Auch in Ländern wie der Türkei beispielsweise, in die wir gerne in Urlaub fahren und wo wir die schöne Landschaft genießen, müssen Christen um die freie Ausübung ihres Glaubens kämpfen. Und wir wissen ja von Open Doors, dass das noch viel, viel ausgeprägter in ganz vielen autoritär geführten Ländern oder anderen islamischen Staaten ist. Aber auch wir in Deutschland hier, wir befinden uns in einem Kampf, auch wenn es nicht immer spürbar ist. Seit sich auch bei uns in der Öffentlichkeit ein aggressiver Atheismus bemerkbar macht, in Büchern oder Fernsehdiskussionen, muss man sich schon manchmal erklären und verteidigen, wenn man sich zum christlichen Glauben bekennt. Glaube und Kirche werden auch in unserer Gesellschaft in Frage gestellt und haben nicht mehr so wie 1500 Jahre lang eine unangefochtene Stellung. Das ist das eine. Das sind die Anfeindungen von außen und ich muss da vielleicht gar nicht viel zu sagen. Das habt ihr wahrscheinlich alle selber schon gesehen und gehört und vielleicht auch sogar schon selber erlebt. Aber da ist das andere, was wahrscheinlich noch viel mehr von uns betrifft. Es gibt auch Anfeindungen von innen, die uns bedrängen. Wenn uns Schicksalsschläge treffen, lassen sie uns bisweilen auch an der Güte Gottes zweifeln. Oder du fragst dich, ob Gott deine Gebete wirklich hört oder ob sie doch nur bis zur Zimmerdecke reichen. In solchen Lebenslagen kann es dann schon einmal ein Kampf sein, am Christsein festzuhalten. Und ich weiß von Menschen, die diesen Kampf verloren haben. Und das sind nicht die schlechtesten Menschen. Sie sind vielleicht sogar mental viel stärker, als ich es wäre. Und dass ich den Kampf nicht verloren habe, das ist einfach nur ein Geschenk. Ich möchte euch mal ein Beispiel, ein leichtes Beispiel geben. Ein Lehrer hat erzählt von einem Erlebnis im Religionsunterricht. Er hat den Viertklässlern die Lebensgeschichte von Martin Luther erzählt. Martin Luther steht uns ja wahrscheinlich noch ganz oft ins Haus im nächsten Jahr. Er hat erzählt, dass wir nicht durch gute Taten in den Himmel kommen, sondern dass der Glaube an Jesus Christus uns das ewige Leben beschenkt. Das ist ja das, was Luther neu entdeckt hat, dieses Soli Fide und so weiter. Ja, allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein durch Jesus Christus. Und gerade dann, als er den Schülerinnen und Schülern mit ihnen zusammen ein Bild betrachten und erklären wollte, wie Luther den Menschen den gekreuzigten Christus predigt, fangen einige Kinder massiv an zu stören. Normal, kann man erstmal denken. Aber man kann das auch anders verstehen. Man kann das schon als eine Anfechtung der Mächte des Bösen verstehen. Solche Störungen, gerade in dem Augenblick, wo der Kern der Botschaft von Christus vermittelt wird, kann man häufiger erleben. Kaum hat er die Kinder wieder zur Ruhe gebracht, kommt eine Störung von außen. Da klopft es an die Tür und der Hausmeister kommt rein wegen irgendeiner banalen Sache. Ja? Manchmal häuft sich das so, dass es augenfällig wird, solche Sachen. Oder er erzählt weiter, dass er solche Dinge auch öfter schon als Mitarbeiter in der Jungscha erlebt hat. Und solche Erlebnisse bestätigen ihm die Wahrheit dieses Satzes von Paulus. Unser Einsatz richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die herrschenden Mächte, die Autoritäten, die Weltherrscher, die in dieser Finsternis ihr Unwesen treiben, gegen die Geistesmächte der Bosheit, die sich in den Himmelwelten aufhalten. Soweit dieses Zitat des Lehrers. Und ich denke, die meisten von euch haben sicher schon Ähnliches erlebt. Es gibt in uns und um uns wieder göttliche Mächte, die uns davon abbringen wollen, an Jesus Christus zu glauben und seine Botschaft zu verbreiten. Aber, und jetzt kommt das Positive, wir sind diesen Menschen nicht hilflos und schutzlos ausgeliefert. Der Epheserbrief zeigt uns, wie wir als Christen im Kampf bestehen können, stark im Herrn, stark durch ihn. Wie ich eingangs sagte, Jesus ist das Lösungsmittel. Stark im Herrn. Stärkt euch selbst durch Jesus, den Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes, damit ihr feststehen könnt gegen die heimtückischen Angriffe des Zerstörers. Stärkt euch selbst durch Jesus, den Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Dieser biblische Rat zeigt uns ganz deutlich, die Widerstandsfähigkeit, die wir entwickeln sollen im Kampf, sind keine Kräfte, die aus uns selber kommen, sondern sie entstehen nur in der Verbindung mit Jesus. Und er stellt uns die Ausrüstung zur Verfügung, mit der wir den Kampf bestehen können. Sicher haben ganz viele von euch, so wie ich es auch als Kind gerne getan habe, schon mal so auf Ritterburgen so Waffenkammern besucht. Da glänzt es dann so schön metallisch. Man wundert sich, wie klein die Rüstungen sind und wie lang die Schwerter sind und wie viel Kraft man aufwenden muss. Aber es ist faszinierend, diese Waffen, diese alten Waffen. Also mich hat das jedenfalls immer fasziniert. Was mir beim Lesen dieses Textes dabei ins Auge fiel, was ich eigentlich auch noch nie so wirklich begriffen habe. Es geht jetzt nicht um das Schwert oder um den Helm oder um den Brustpanzer oder um die Schuhe und den Gürtel. Was hier steht ist, Gott hält für mich und dich die gesamte Waffenrüstung bereit. So wie Peter das eingangs sagte, dass der Arbeitgeber die gesamte Schutzausrüstung zur Verfügung stellen muss. Jeder von uns hat diese gesamte Waffenrüstung zur Verfügung. Und alles sollen wir auch benutzen und nicht nur Teile davon. Weil wir sagen, meine Begabung ist mehr die des Glaubens oder meine Begabung ist mehr die des Gehens oder meine Begabung ist mehr die des Kopfhinhaltens, keine Ahnung. Alles sollen wir benutzen, wenn wir überleben wollen. Das müssen wir schon selber tun, denn das tut Gott nicht für uns. Aber damit auch ins praktische Detail, und hier muss ich mal ein kleines Päuschen machen. Wie ihr an meiner Stimme hört, bin ich etwas plädiert, heute ist nichts Tragisches. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Da steht das mit dem Gürtel. Wo habe ich das jetzt? Ach, hier. Bindet euch den Gürtel um, der aus der Wahrheit besteht. Nun wäre ich ehrlich gesagt nie auf die Idee gekommen, dass ein Gürtel ein Teil einer Waffenrüstung ist. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist das schon ganz enorm wichtig. Dieser Gürtel hat ja eine Funktion. Zum einen hängt da dieses Schwert dran. Dieses Schwert, das, was mit dem Wort Gottes verglichen wird in unserem Text. Und zum anderen hat es eine Funktion, die mir bei unserer Wanderung so richtig klar geworden ist, weil ich mit dem Markus Greiner gelaufen bin im Regen. Und der Markus Greiner hat einen wunderschönen Regenumhang. Und wenn dieser Regenumhang bis auf die Erde geht, und er will einen Felsen hochsteigen, dann tritt er auf seinen Umhang drauf. Und wenn einem das in einem Kampf passiert, ist das schlecht, weil da fällt man auf die Schnauze. Der Markus ist nicht gefallen, das war gut, obwohl er keinen Gürtel hatte. Aber hier wird deutlich, wozu dieser Gürtel ganz, ganz wichtig ist. Er soll zum einen die Rüstung zusammenhalten, das Gewand zusammenraffen und hochhalten, damit man gut vorwärts gehen kann. Und eben als Aufhängung für dieses Schwert dienen. Und somit steht dieser Gürtel auch ganz eng im Zusammenhang mit Gottes Wort, die Wahrheit. Berühmte Frage, was ist denn eigentlich Wahrheit? Und ich will auf diese Frage gar keine Antwort geben, aber was mir da direkt eingefallen ist, ist Folgendes. Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge. Das ist, glaube ich, jedem deutlich. Und was Lüge ist, ist uns vielleicht viel, viel eher eingängig als das, was Wahrheit ist. Wahrheit ist das Gegenteil von Heuchelei. Und mit Wahrheit umgürtet sein bedeutet für mich so etwas wie authentisch leben. Das, was wir reden, was wir denken, was wir tun, soll übereinstimmen miteinander. Wir sollen glaubhaft sein in unserem Leben. Sonst kann man uns leicht ein Bein stellen. Sonst können wir leicht stolpern, wenn wir auf einmal das, was wir tun, und das, was wir reden, nicht übereinstimmt, wenn das nicht in der Wahrheit ist und uns jemand an dieser Stelle an den Haaren zieht und zitiert und feststellt, das stimmt doch gar nicht überein, was du sagst und was du tust, dann können wir anfangen zu stolpern. So wie Markus und sein Cape. Der hat es geschafft, nicht zu stolpern. Die Wahrheit des Wortes Gottes gibt den Glaubenden ausreichend Kraft und Anleitung, um im geistlichen Kampf das Christenleben zu bestehen, hat mal einer gesagt. Aber bei der Deutung dieses Gürtels möchte ich noch einen Schritt weitergehen. Im Propheten Jesaja wird der kommende Retter und Messias mit Wahrheit umgürtet sein. Da haben wir es wieder. Gürtel, Wahrheit. Und wenn nach dem christlichen Glauben dieser Retter und Messias in der Person von Jesus Christus gekommen ist, dann sagt dieser Jesus von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn Christen im Glauben in der Verbindung mit Jesus bleiben, der selbst die Wahrheit ist und dessen Geist sie in alle Wahrheit leitet, dann können Christen im Kampf siegreich sein. Und da sind wir wieder bei dem, was wir hier seit vielen, vielen Jahren predigen, wörtlich predigen. Es geht auch hier wieder nicht um etwas, was wir hören, was wir tun, sondern es geht um eine Beziehung. Es geht um diese Beziehung zu Jesus Christus, die stimmen muss, damit wir in der Wahrheit leben können. Das war der Gürtel. Jetzt kommen wir zum nächsten, der Schild des Vertrauens oder der Schild des Glaubens. Nehmt den Schild des Vertrauens fest in die Hand, mit dem ihr in der Lage sein werdet, alle Feuerpfeile des Bösen abzuwehren. Bei all dem, also in allen Bereichen des Christenlebens, sollen die Christen den Schild des Vertrauens ergreifen. Wörtlich steht da, das wisst ihr sicher, ein Langschild. Also nicht so ein kleines rundes Ding, wie so Kinder beim Spielen haben, sondern ein Schild, in dem man sich verstecken kann. Wer Asterix liest, weiß, wie sowas aussieht. Wenn die Kerle sich hinter ihre Schilder stellen, sieht man nichts mehr. Ja? Die Schildkröte, genau. Das ist dieser Langschild, der zum Schutz vor feindlichen Geschossen gedacht ist. Der Glaube vertraut auf die Kraft des Herrn, Jesus. Denn nur er kann mich vor Angriffen feindlicher Mächte schützen, die mich im Glauben erschüttern wollen. Diese gefährlichen Brandpfeile kann ich nur auslöschen, indem ich auf den Gekreuzigten und Auferstandenen vertraue. Denn er hat die Sünde und den Tod überwunden, sodass die widergöttlichen Mächte mir nichts mehr anhaben können. Verlasse ich mich auf mich selbst, dann fehlt mir dieser Langschild des Vertrauens und ich bin den Feuerpfeilen des Bösen schutzlos ausgeliefert. Wenn ich weiß, an wen ich glaube und auf was für einen großen und mächtigen Herrn ich vertrauen kann, dann brauche ich nichts und niemanden zu fürchten. Das ist natürlich dann die Frage, wenn ich glaube. Und wie groß ist jetzt mein Glaube? Traue ich Gott wirklich alles zu? Theoretisch ja, praktisch auch. Kann ich relativ gelassen bleiben in bedrohlichen Situationen meines Lebens oder in Sorge um mich oder um andere? Oder gerate ich dann in Panik? Ich persönlich habe das so erlebt und ich glaube auch, dass solche Glaubenskrisen eigentlich nur dem Zweck dienen, mich selbst zu informieren, mir deutlich zu machen, was ich glaube und wie stark mein Glaube ist und mich wachsen zu lassen, damit dieser Glaube länger wird, dass ich mich wirklich vollständig dahinter verstecken kann. Ich habe mich gefragt letzte Woche, als ich diese Predigt von Almut hier hörte, wie fühlte sich wohl der Jericho vor Jerusalem? Es war schon toll, dass dieser Engel da war und Josua vor Jericho. So. Entschuldigung. Ich habe mich gefragt, wie er sich fühlte. Und dass da ein Engel steht und sagt, du bist nicht Chef, sondern ich bin Chef und ich führe, das fand ich toll. Das finde ich großartig. Aber was dann kommt, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr dann ein Heer führen sollt und sollt Musik machen und wandern, um eine Stadt zu erobern? Ich finde, das ist eine ziemliche Herausforderung. Da muss man schon seinen Glauben ziemlich auf die Probe stellen, wenn man sagen will, Gott, du hast recht, ich glaube dir, ich mache das so. Und nicht das Schwert ergreifen und sinnlos gegen diese Wand anrennen, die da steht und die ewig dick ist, die kaum jemand bis dahin überwunden hat. Das ist die Frage, wie gehe ich mit solchen merkwürdigen Dienstanweisungen Gottes um, wenn sowas kommt? Ja, glaube ich das wirklich? Ich kann das nicht für euch beantworten, das wird jeder selber beantworten müssen. Deshalb werden die Leser des Epheserbriefs aufgefordert, stark im Herrn zu sein. Stärkt euch selbst durch Jesus, den Herrn, und in der Kraft seiner Stärke. Der Epheserbrief war wohl schon damals als Rundschreiben an alle Christen gedacht, also nicht nur an die in Ephesus. Also gilt sein Rat auch uns, haltet fest an der Verbindung mit Christus, im Glauben an ihn, im Hören auf sein Wort, im Gespräch mit ihm, im Gebet. Dann könnt ihr in allen Kräften bestehen, durch die ihr als Christen hindurch müsst und das ewige Ziel erreichen, das Gott für euch bereithält. Nächste Waffenrüstungsteil. Da geht es jetzt darum, wie ich glaube, dass wir die Hände frei bekommen. Der Schild, der blockiert uns ja, den müssen wir festhalten. Aber jetzt geht es um diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, den müssen wir nicht festhalten. Da bleiben die Hände frei für andere. Das tut auch der Helm der Erlösung und der Brustpanzer. Wenn ich darauf vertraue, dass Jesus mich durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat, dann schenkt mir dieser Glaube die tröstende Gewissheit, ich bin Gottes geliebtes Kind und darf immer zu ihm kommen, wie sehr ich mich auch verfehlt habe. Und der Glaube an die Auferstehung von Jesus Christus gibt mir die Gewissheit, dass ich in diesem Leben und auch jenseits des Todes für immer bei Gott geborgen sein darf. Das ist ganz, ganz sicher. Und Jesus betont immer wieder, auch in seinen Reden, dass wir sicher sein sollen. Und auch Paulus tut das, dass wir sicher sein sollen. Und wenn wir diese Sicherheit haben, dass dieser Helm und dieser Brustpanzer uns unser Leben bewahren, unser Leben, um das es wirklich geht, unser Leben in Ewigkeit, dann müssen wir eigentlich auch an dieser Stelle gar nichts anderes fürchten. Ein absolut sicherer Schutzhelm ist das. Niemand kann mir mehr eins auf den Deckel geben. Paulus drückt das an anderer Stelle so aus. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Entschuldigung. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Auch meine eigenen Gedanken können mich nicht mehr vor Gott verklagen. Ich brauche keine Sorge mehr zu haben, ich könnte vielleicht doch nicht gut genug und würdig genug sein, dass Gott mich annimmt. Denn Jesus hat alles für mich getan und tritt vor dem himmlischen Vater für mich ein. Meine Gedanken und meine Zweifel können mein Heil deshalb nicht mehr in Frage stellen, weil es mir von außerhalb durch Jesus zugesprochen wurde. Er setzt mir den Helm der Erlösung auf. Ich bin erlöst. Ich bin ein Heiliger vor Gott. Ein komischer Heiliger manchmal, aber ein Heiliger. Ich bin gerecht gemacht. Zieht an den Brustpanzer, nämlich die Gerechtigkeit. Der Brustpanzer schützt vor allen Dingen diese Region, also das Herz. Wer Christus im Herzen hat und durch ihn vor Gott gerechtfertigt wurde, kann vom Widersacher her nicht mehr vor Gott verklagt und für schuldig befunden werden. Und dieser Christus, der im Herzen der Glaubenden wohnt, leitet ihn an, im Verhalten gegenüber anderen den gerechten Willen Gottes zu erfüllen. Denn der Glaube an Christus, der gerecht macht, so schreibt Paulus wieder an anderer Stelle, wird in der Liebe tätig. Das klang für mich ganz komisch. Ich habe ja diese Predigt im Kern nicht selbst erfunden, sondern ich habe nur ganz, ganz viel dazu geschrieben und verändert. Aber als ich diesen Text hier an dieser Stelle las, da habe ich das gar nicht richtig verstanden. Und dann ist was Komisches passiert. Dann habe ich einfach den Drang gehabt, mal das Losungsbuch aufzuschlagen, um das zu verstehen. Ich wusste auch nicht warum, aber dann habe ich es verstanden. Manchmal redet Gott auch so. Da steht nämlich wieder: Lass den Bösen dein Herz nicht treffen, der Panzer schützt es. In dem Bezug meine ich das, da steht heute als Wochenspruch: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Da haben wir es. Also dieser Schutz ist am allerbesten, wenn man aktiv ihn benutzt, wenn man etwas tut, wenn man das Böse überwindet, was einen angreifen will, und Gutes tut. Die geistliche Waffenrüstung, die im Epheserbrief beschrieben wird, soll eben nicht nur dazu dienen, dass Christen sich selbst verteidigen, sondern sie soll auch Christen befähigen, für andere zu kämpfen und sich für die Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen. Den Zusammenhang zwischen Glauben und praktischer Liebe und Gerechtigkeit hat Martin Luther, wir haben ihn wieder mal, hat viel Mist gemacht, aber er hat auch ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht, hat Martin Luther mal so ausgedrückt: Das Wunder des Glaubens besteht darin, dass Christus mir die Sorge um mich selbst aus der Hand nimmt, sodass ich die Hände frei habe zur helfenden Liebe dem Nächsten zu gut. Der Glaube lebt sich in der Liebe aus. Und damit ist die Grundhaltung schon vorgezeichnet, in der Christinnen und Christen sich befinden. So, das war bislang der defensive Teil der Predigt, jetzt kommt der offensive. Alle bisher genannten Teile der göttlichen Waffenrüstung waren ja Defensivwaffen, wie zum Beispiel der Schild des Vertrauens oder der Helm oder der Brustpanzer oder der Gürtel. Jetzt heißt es aber: Ergreift das Schwert des Gottesgeistes. Damit kann man sich auch verteidigen. Das ist das Wort Gottes. Aber man kann auch damit angreifen. Aus dem geistgetränkten Wort Gottes kann ich die Kraft des Heiligen Geistes schöpfen, durch die ich im Kampf mit geistlichen Anfechtungen bestehen kann. Gottes Wort gibt mir das Fundament und zeigt mir die Richtung, sodass ich im Vertrauen darauf auf Gottes Weg vorwärts gehen kann. Hier wird die christliche Gemeinde dazu ermutigt, neben allem anderen die Beschäftigung mit der Bibel als dem lebendigen Wort Gottes in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir heute Morgen hier sind. Ich würde niemals hier eine Rede über Ethik oder über Moral oder sowas halten wollen, sondern immer nur über das Wort Gottes. Und deshalb ermutigen wir die Gemeinde auch dazu, sich zu Hause oder in Gruppen, Hauskreisen mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Es gibt auch Bibel- und Predigtlesepläne und all so eine Dinge, die wir benutzen können. Es gibt reichlich Hilfsmittel dazu. Wie man mit diesem Schwert des Geistes umgeht, hat uns Christus eigentlich wunderbar selbst vorgelegt. Ich denke an diese Geschichte mit der Versuchung in der Wüste. Als Jesus vor Beginn seines öffentlichen Auftrittes in der Wüste fastet, kommt der Teufel zu ihm und versucht, ihn von seinem göttlichen Auftrag abzubringen. Aber Gott kontert seine verführerischen Angebote stets dadurch, indem er sich auf Gottes Wort beruft. Zum Beispiel fordert der Teufel Jesus auf, als Ausweis seiner Göttlichkeit aus Steinen Brot zu machen. Und Jesus antwortet, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wenn uns also manche Stimmen Einfluss einzuflüstern versuchen, dass es ja doch keinen Sinn hat mit dem Christsein, dann können wir uns an Jesus ein Beispiel nehmen. Kontern wir solche Angriffe damit, dass wir die Bibel aufschlagen und auf Gottes Wort hören. Daraus können wir leben und durch die Bibel wieder im Glauben gestärkt werden. Noch ein ganz anderer Gegenstand wird hier beschrieben, den habe ich bislang noch so ein bisschen vernachlässigt. Das sind die Schuhe der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden weiterzugeben. Schuhe. Das war vor 14 Tagen ein ganz wichtiges Thema für uns, als wir in den Bergen waren. Ich habe mir vor dieser mir ein bisschen angstmachenden Wanderung vorher ein paar neue Schuhe gekauft, Bergstiefel. Und ich habe das ganz richtig gemacht. Ich habe sie vorher eingelaufen, habe geguckt, kriegst du Blasen? Habe ich nicht. Sind sie dicht? Waren sie. Dann habe ich sie noch imprägniert. Das hat am Ende auch nicht richtig geholfen, aber es war alles okay. Schuhe, wichtig. Passen sie? Was will ich eigentlich damit sagen? Eigentlich sind die Schuhe ja gedacht, das Evangelium weiterzutragen. Wenn ich mir also solche Schuhe kaufe, bereite ich mich auf etwas vor. Und die Frage ist hier nach unserem Text, wie bereit bin ich, Jesu Hilfsbotschaft Heilsbotschaft weiterzusagen? Bin ich vorbereitet? Sind meine Schuhe auf diesem Weg in Ordnung? Höre ich, wenn Gott mir sagt, jetzt geh los und rede? Oder bin ich viel zu beschäftigt, als dass ich sowas hören könnte mit wichtigen anderen Dingen? Von daher, solche Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen, sind ganz wichtig. Lassen Sie uns also dadurch ermutigen, uns als Christen nicht nur zu verteidigen, sondern mutig und offensiv die Botschaft von Christus unter die Menschen zu tragen. Christen warten nicht erst, bis die Menschen zu ihnen kommen und Fragen stellen, auch kritische Fragen, sondern sie gehen von sich aus mit Gottes Wort auf die Menschen zu. Ich sagte ja anfangs, dass wir so ein Problem manchmal haben, uns mit Waffen auseinanderzusetzen, die in der Bibel beschrieben werden, weil wir eigentlich alle so friedliche Menschen sind. Aber eine lebenswichtige Grundregel wird hier deutlich. Menschen, es sind ja, wie gesagt, fast alles Verteidigungswaffen. Und die Angriffswaffen, die hier geschildert werden, sind Waffen des Wortes. Da geht es also wirklich dann absolut nicht um Gewalt. Menschen dürfen nie unter Einsatz von Gewalt zum Glauben gezwungen werden, auch nicht durch psychische Gewalt. Denn wenn wir in unserem Abschnitt aus dem Epheserbrief das Wort Gottes als Schwert des Geistes bezeichnen, ist damit auch klar, was die Hauptwaffe Gottes ist, mit dem Wort die Menschen zu überzeugen. Oder wie es anders heißt, der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn wir uns, und das ist das Fazit jetzt, wenn wir uns von Gott mit dieser Waffenrüstung ausstatten lassen, die uns wirklich allen zur Verfügung steht, dann bestehen wir auch an Christsein im Kampf, stark im Herrn und mit Gottes Werk im Wort im Vorwärtsgang. Und wir werden teilhaben am Sieg Jesu und den Siegespreis erhalten. Das steht jetzt schon fest, weil Jesus schon gesiegt hat. Halleluja. Amen.